ARD. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Stadt irgendwo in Deutschland, 2022. Lies ist am Ende.
Ich bin gescheitert und ich habe aufgegeben. Und ich habe irgendwie gefühlt gebettelt darum und gebettelt und gefühlt alles dafür getan, was irgendwie in meiner Macht stand, und bin halt richtig krass auf die Fresse gefallen.
Lies hat das Geld für die Heilkräuter nicht zusammenbekommen. Sie hat noch genau die Worte aus dem Kräuterbrief im Kopf. Wer sich die Kräuter nicht leisten könne, zeige mangelnden Willen. Der breche den heiligen Eid.
Es fühlt sich halt wie so eine Art Test an, wie so ein ultimativer Test. Also so, du bekommst jetzt das goldene Ticket, du bekommst die goldene Einladung. Geh jetzt bitte sehr bewusst und sehr achtsam mit dieser Einladung.
Lies ist sich sicher, sie muss sich noch stärker dem Leben in der Yogaschule verschreiben. Sie muss in diesen Ashram der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga rein. Aber wie?
Weil ich es auch bei ganz vielen Leuten, die da schon im Ashram gelebt haben, gemerkt habe, dass sie sozusagen einfach ihre Wohnung gekündigt haben und dann durften die in den Ashram ziehen. Das war wie so eine Eintrittskarte.
Das ist es. Bevor sie obdachlos auf der Straße sitzt, werden sie schon aufnehmen, denkt Lies. Sie schreibt nochmal einen Brief an Greek. Ich bitte um Erlaubnis, im Ashram zu leben. Sie legt Bikini-Fotos bei. Und sie schreibt noch einen Brief an ihre Vermieterin. Lies kündigt ihre Wohnung.
Das ist jetzt mein Beweis meiner Treue für die Gruppe und für den Glauben und für den Guru. Der wird das sehen. Das war wie so eine Komplettaufopferung, um dazugehören zu können.
Wird diese Kündigung ihr Ticket in den Ashram? Das Ende ihres alten Lebens? Das hier ist Seelenfänger. Staffel 4, Toxic Tantra. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 8, Therapie. Als Lies in diesen Ashram der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga ziehen will, da bekommt das auch eine Person von außen mit. Und die will das verhindern. Lies Therapeutin. Sie spielt eine große Rolle in Lies Geschichte, denn sie war immer da.
Also am Anfang hat sie mir das so erzählt, ich habe gedacht, das wäre einfach eine ganz normale Yogaschule. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht.
Das ist sie, Amelie Warnschaffe. Christiane trifft sie beim Abendessen in der Küche ihrer Praxis nach einem vollen Tag mit Therapiegesprächen. Lies hat sie für dieses Gespräch von ihrer ärztlichen Schweigepflicht entbunden, bezogen auf die Erfahrungen in der Yogaschule.
Das beeindruckt mich auch noch immer, wie ja auch die Intelligenz so ausgehöhlt wird. Also dass Menschen, die eigentlich Urteilskraft und Intelligenz besitzen, dann in so eine Lage kommen, dass die irgendwie verloren geht.
So war es ja auch bei Eva und bei Natalie. Es wirkt ein bisschen so, als hätten diese klugen Frauen während ihrer Zeit an der Yogaschule den Knopf für ihren gesunden Menschenverstand auf off gestellt. Habt ihr euch beim Hören dieses Podcasts auch manchmal gedacht, sowas würde mir nie passieren? Ich würde das durchschauen? Oder warum hat sie nicht einfach Nein gesagt? Die Psychotherapeutin sagt, es kann grundsätzlich jeden treffen.
Weil die Emotion stärker ist.
Weil man manchmal an Punkten im Leben steht, wo man lieber seinen Gefühlen folgt, als vernünftig zu sein. Ein bisschen wie beim Verliebtsein vielleicht.
Wenn man danach fragt, dann sind die Zweifel und die Irritationen ja auch immer da gewesen. Und das Bemerken von dem, was da nicht stimmt, die werden dann verleugnet, weil die Anziehungskraft größer ist und weil auch immer es sozusagen Argumente gibt, die Zweifel aushebeln.
Aber Lies ist da rausgekommen. Und ihre Therapeutin hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Wir wollen von ihr wissen, wie es ihr gelungen ist, Lies nicht zu verlieren.
Ich habe nicht versucht, sie festzuhalten. Ich habe überhaupt gar keinen Druck ausgeübt und habe dann gesagt, wenn Sie sich nicht mit mir wohlfühlen, dann ist das in Ordnung, dann melden Sie sich, wenn Sie mich wieder sehen möchten. Und wir hatten auch Therapiepausen dadurch. Und ich habe sie auch nie verfolgt, also sie ist immer von alleine dann irgendwie wieder gekommen.
Wenn ihr jemanden kennt, der in einer destruktiven Gruppe steckt oder jemanden, der droht, reingezogen zu werden, versucht nicht, gegen die Gruppe zu reden, rät Amelie Warnschaffe.
Und da musste ich schon auch ganz schön, also in der Corona-Zeit, ganz schön schlucken, was ich da alles mit sozusagen mitgetragen und diskutiert habe. Wo ich, ja, also meine eigene Haltung oder auch meine Wut ganz schön im Griff behalten musste.
Lies hat da öfter von der Apokalypse gesprochen und sich gleichzeitig ein Attest von einem Arzt für Naturheilverfahren ausstellen lassen, um keine Maske tragen zu müssen. Ihre Therapeutin hatte öfter das Gefühl, gegen eine Bestie zu kämpfen. Gegen das, was Lies offenbar an der Yogaschule verinnerlicht hat.
Das, was mir Überlegenheit gegeben hat, war sozusagen dieses Nicht-Fordern und Nicht-Urteilen. Dass ich gesagt habe, solange Ihnen das gut tut, dann gehen Sie dahin. Das müssen Sie entscheiden.
Das ist anders als in der Yogaschule, wo Lies das Gefühl hatte, ganz genauen Ansagen folgen zu müssen.
Und ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, dass sie den Unterschied eigentlich immer bemerkt hat, wenn sie bei mir ist, dass sie die Wahl hat.
Also noch ein Tipp von der Psychotherapeutin für Angehörige. Bietet euch an. Habt ein offenes Ohr. Und ganz wichtig, urteilt nicht. Denn wenn euren Lieben doch irgendwann Zweifel kommen, dann ist da jemand aus der alten Welt. Jemand, an den sie sich wenden können. Dieser jemand seid dann ihr. Lies Therapeutin hat nicht geurteilt. Fast 3 Jahre lang. Aber es gab auch Situationen, da musste sie was sagen. Als Lies ihr von den Bikini-Fotos erzählt hat zum Beispiel.
Da war ich mir dann sicher, dass das eine stark missbräuchliche Struktur ist und dass das gefährlich ist. An der Stelle habe ich dann schon auch deutlich Position bezogen. Und das würde ich jetzt, glaube ich, auch Angehörigen empfehlen, dass wenn man sozusagen wirkliche Grenzüberschreitungen erzählt bekommt, dass man dann schon auch sagt, das geht nicht. Das kann nicht sein. Nichts kann das irgendwie rechtfertigen.
Amelie Warnschaffe wusste, da ist irgendwo, vergraben unter Theorien von Dämonen, Engeln und Guru, Lies innere Stimme. Die wollte sie stärken.
Dass ich ihr empfohlen habe, sich zu informieren. Dass ich ihr nochmal erklärt habe, wie man Fakten prüft und was seriöse Presseorgane sind. Und dann hat sie tatsächlich das gemacht. Und dann ist sie irgendwann, glaube ich, auf eine Doku oder auf einen Artikel gestoßen über Verschwörungstheorien. Und das, ich glaube, der Artikel war sogar der Wendepunkt.
Das Ganze spielt sich ungefähr in der Zeit ab, als Lies in den Ashram ziehen will. Eigentlich hat sie da den Wunsch nach kompletter Hingabe. Auf der anderen Seite werden aber die Zweifel immer größer. Und jetzt sind wir an dem Punkt in Lies Geschichte, der alles entscheidet. Denn Lies spricht mit ihrer Therapeutin über ihren Zwiespalt. Sie vertraut ihr an, dass sie ihre Wohnung gekündigt hat.
Aber dann habe ich mit Hilfe meiner Therapeutin dann irgendwie wieder Kontakt zu meinem Verstand aufgenommen und war so, okay, wir retten jetzt meine Wohnung.
Das wird Lies Ausstieg.
Meine Therapeutin hat mir nochmal geholfen, so das Ruder umzureißen und das irgendwie noch mit Hilfe einer Anwältin rückgängig zu machen. Und das war wirklich mega anstrengend. Es war eine wochenlange Stress ohne Ende. Aber wir haben es noch geschafft, die Wohnung halt zu retten.
Lies zieht nicht in den Ashram.
Ich glaube, wenn das passiert wäre, dann weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre jetzt weg.
Lies landet hart in ihrem alten Leben. Sie hat keine Freunde mehr, keine feste Arbeit, kein Geld und sie ist total verunsichert, was richtig und was falsch ist. Während Lies dabei ist, aus der Yogaschule auszusteigen, ist Natalie noch mittendrin. Im April 2022 fährt sie zum zweiten Mal nach Paris zu ihrem Guru.
Das Mal war es halt super voll, also waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 7 andere Mädels mit mir da.
Sie alle warten zusammen in dem Zimmer mit den vielen Büchern. Da hören sie Stimmen aus Bivolaros Zimmer. So erinnert sie sich.
Er war irgendwie mit einem anderen Mädel in dem Raum und auf einmal fängt er an, irgendwie sie so komplett zusammenzufalten und sie anzuschreien.
Kurz darauf kommt die Frau zu ihnen rein. Sie erzählt, dass Bivolaro sie weggeschickt habe.
Weil er halt meinte, ja, dein Bauch muss kleiner werden, sonst geht das nicht.
Natalie kriegt noch öfter mit, dass Bivolaro laut wird.
Wenn wir halt irgendwas falsch machen, dann rastet er total aus.
Also, wenn sie bei ihm im Zimmer ist, muss sie funktionieren, denkt sich Natalie. Sie muss die unterschiedlichen Sexstellungen drauf haben, denn die sind ja immer gleich. Bivolaro erklärt sie ein einziges Mal bei der Initiation, bei den weiteren Treffen aber nicht mehr.
Wenn du das da nicht drauf hast, dann gibt es Probleme. So nach dem Motto, oh mein Gott, du bist nicht fokussiert und so. Genau, aber deswegen waren halt auch oftmals, wenn wir da waren mit anderen Mädels, haben wir dann in unserem Raum noch geübt. Okay, wie gehen wir jetzt von einer Position zur anderen und Bein hier und Fuß da, und damit wir dann halt nicht was falsch machen, damit er uns dann da halt nicht voll zusammenfaltet irgendwie.
Nathalie hinterfragt dieses Verhalten nicht. Sie weiß ja, warum er so ist.
Wenn er dich anschreit, dann tut er dir was Gutes. So, wenn er dich anschreit, dann bricht er praktisch dein Ego. Also spirituell hast du dann halt deinen Test bestanden und das ist dann alles toll.
Bei diesem Besuch ist ihr Guru zufrieden mit ihr. Aber dann, beim nächsten Treffen, im Juni 2022, passiert's.
Da war dein Körper, der hat einfach dann nicht
ging
mehr
gar nicht. Ja, war einfach
mitgespielt.
So. Also, es ging gar nicht.
Nathalie kann einfach keinen Sex mehr mit dem alten Mann haben.
In dem Moment, als ich halt gegangen bin an der Tür, war er halt noch so nach dem Motto, ja, wenn das nochmal passiert, dann musst du den Kopf rasieren.
Den Kopf rasieren. Nathalie hat das immer wieder gesehen, vorher in Bukarest. Frauen mit Glatzen. Eine Buße für begangene Fehler.
Viele, viele Mädels machen das in der Schule. Also kriegen das angedroht und dann ziehen das dann auch durch. Manche machen es auch freiwillig, weil da auch dann wieder so ein spiritueller Gedanke irgendwie dahinter steht. Aber also so normal in der Schule schon.
Andere Aussteigerinnen haben uns auch davon erzählt. Und auch, dass Bivolaro immer wieder ausrastet. Wird Nathalie auch bald Glatze tragen? Die langen braunen Haare ab? Niemals, denkt sie sich. Sie wird zurück ins erste Haus gefahren, zu den wartenden Frauen.
Und da hatte ich dann aber auch tatsächlich also wirklich eine arge, also emotionale Reaktion. Wirklich 24 Stunden danach war ich nur am Heulen. Ich konnte es auch nicht stoppen, so. Also mein Körper war komplett durch. Wo alle Mädels dann halt auch waren, ja, das ist alles Purification, weißt du, also es kommt jetzt alles raus und ist alles raus und ist alles gut und dann kommst du wieder und dann ist es alles besser und so. Und da war ich halt auch schon so, Alter, ich komme mit Sicherheit nicht wieder, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber mir gedacht.
Nathalie fliegt zurück nach Bukarest, zu Jasper.
Da habe ich ihm dann halt alles erzählt, also ich war dann so, da bin ich immer hingefahren, so war das letzte Mal und es ist alles schrecklich.
Als Nathalie Jasper das alles offenbart, da kann er erstmal nur eins denken. Holy fuck. So hat er es uns erzählt. In seiner Zeit in der Yogaschule hat er immer wieder mal Stories gehört. Davon, dass Bivolaro Frauen spirituell initiieren soll in Paris. Aber mehr hat er dazu nicht erfahren. Es war ja immer alles so streng geheim. Jetzt, wo Nathalie ihm alles bis in die kleinsten Details erzählt, da ist Jasper einfach nur verstört und angewidert von Bivolaro. Jasper beginnt, alles zu hinterfragen. Die Story, die ihnen erzählt wurde, warum Bivolaro sich vor den Behörden versteckt hält. Die Lehren der Schule. Jasper macht Schluss mit der anderen und er entscheidet sich für Nathalie. Und die beiden geraten, weil sie jetzt alles hinterfragen, auch in Konflikte mit ihren Yogalehrern und mit ihren Freunden an der Schule. Sie wollen ihren Guru mit diesen Zweifeln konfrontieren. Nathalie schreibt dafür eine E-Mail an Grigorian Bivolaro. Die Adresse ist ohne Klarnamen mit einer russischen Domain.
Da muss jemand dazwischen stehen, weil sein Englisch ist nicht gut genug, also irgendjemand übersetzt das da. Aber er muss diese E-Mails lesen, weil wenn ich da war, hat er mit mir auch über Sachen gesprochen, die ich ihm in Briefen geschickt hatte.
Das schiefgegangene Treffen mit Bivolaro erwähnt sie in dieser E-Mail nicht. Sie spricht Probleme an, die sie mit einigen Yogalehrern aus der Schule hat. Sie schreibt, sie verhielten sich in ihren Augen nicht wie Vorbilder.
Und das habe ich ihm mal geschrieben. Also sorry, aber wenn ich mir die Leute angucke, also dann will ich nicht in der Schule bleiben. Wenn mich die Schule in so eine Person macht, dann danke nein. Ich war halt wirklich super ehrlich so mit dem, was ich halt so gefühlt habe in dem Moment.
Es dauert nicht lange und Nathalie bekommt eine Antwort. Eine E-Mail, mehrere Seiten lang. Sie ist unterzeichnet mit The Self Same. Der Verfasser schreibt im Pluralis Majestatis, also in Wir-Form. Natalie muss sich durch diese Mail durchkämpfen, denn alles ist etwas umständlich formuliert und schwurblerisch. Natalie liest was von Jesus, von Luzifer und von der Apokalypse. The Self-Same attestiert ihr psychoemotionale Probleme. Sie habe bestimmte Tests nicht bestanden, stehe unter dem Einfluss von Dämonen. Und man könne nichts mehr für sie tun. Es sei wie beim Roulette, heißt es da. Rien ne va plus. Auch Jasper liest die Antwortmail von The Self-Same. Beide können gar nicht so richtig glauben, was sie da lesen.
Wo er meinte so, ich hätte irgendwelche psychologischen Probleme. Da war ich halt so, jo, hab ich nicht, also.
Beiden ist jetzt total klar.
Wäre er jetzt ein richtiger Lehrer, also ein Spiritual Guru or whatever, dann würde er mir ja helfen. Also dann würde er sagen, okay, Hase, komm, das und das und das kannst du jetzt machen und dann geht's dir besser. Aber das war ja gar nicht. Also das war ja komplett, er war dann ja so in seinem irgendwie Fiebertraum da gefangen, so, wo er dann komplett ausrastet.
Die beiden wollen jetzt wissen, wie wird ihr Guru reagieren, wenn er die Wahrheit hört? Also schreibt Natalie ihm nochmal. Sie beginnt mit den Worten, Dear G.
I would like to offer you some insight into my experience in our meetings, as well as what I have heard from other girls that I've met during my visits.
Sie schreibt ihm, dass sie ständig Angst hatte, was falsch zu machen bei ihm und dann angeschrien zu werden.
From my perspective, it's not a yes if I'm too afraid to say no.
Aus meiner Sicht ist es kein Ja, wenn ich zu viel Angst habe, Nein zu sagen. Natalie schickt die E-Mail ab und wartet. Eine Woche lang. Dann antwortet The Self-Same. Natalie solle dringend versuchen, die dämonischen Zustände in ihrem Wesen zu bekämpfen. Sie solle ihm die Namen der Frauen nennen, die angeblich Angst hatten beim Treffen mit ihm. Er habe nie die Stimme erhoben oder geschrien. Und er schickt Natalie ein Testimony. Eine Deutsche soll es nach dem Treffen mit ihm geschrieben haben. Auch lange danach habe sie nicht enden wollende Orgasmen gehabt. Ein göttliches Vergnügen. Mehr als 3000 Testimonies soll er haben, steht in der Mail. Von Frauen, die offenbar nach der Initiation gefilmt, auf Band aufgenommen wurden oder ihm Briefe geschrieben haben.
Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass jede Frau, die da hinfährt, für jedes Meeting, was sie hat mit ihm, ein Testimony macht und er das schon macht seit, weiß ich auch nicht wie vielen Jahren. Ja, kann ich mir vorstellen.
Will sich Bivolaro damit absichern? Es wäre nicht der einzige Versuch, denn es gibt da noch was. Eine Art Vertrag. Natalie hat ihn bei jedem Treffen mit Bivolaro bekommen und sie sollte ihn immer unterschrieben zurückgeben. Aber beim letzten Besuch, da hat sie es vergessen.
Und so habe ich den dann halt praktisch einfach dann mitgenommen. Ich fand das cool. Ich war dann so ein bisschen so, oh, jetzt habe ich was. Ich habe Beweise.
Das Dokument ist 6 Seiten lang, schwarz-weiß. Ganz oben steht Declaration. Der Text beginnt mit den Worten, ich, die Unterzeichnerin, geboren am, in, erkläre uneingeschränkt und aus eigenem Willen Folgendes.
Also ich finde es schon interessant, gegen was sie sich sozusagen versuchen, da abzusichern. Ja. Dass du niemals alkoholische Getränke bekommen hast.
Ja, das ist Bullshit.
I have never been raped, I have never been trafficked. Mhm. I have never been blackmailed, threatened, terrorized. Erstaunlich, dass da eben steht hier, also es ist über alles Common Sense. I cannot complain of anything that may have traumatized me.
Ja. Dieser Zettel, der ist wahrscheinlich zustande gekommen, nachdem sie Vorwürfe gekriegt haben. So, und dann haben sie natürlich alles, was das Mädel dann wahrscheinlich gesagt hat, in diesen Zettel gepackt, so nach dem Motto, ja, das ist alles nicht passiert. So.
Also alle Vorwürfe nur mit nicht davor, ne?
Genau.
Wir haben unserer Juristin beim Bayerischen Rundfunk diese Declaration gezeigt. Sie sagt, das Ganze hätte vor Gericht keinen hohen Beweiswert. Vor allem, wenn Natalie ihre Angaben im Nachhinein nicht nochmal bestätigt. Es sei auch gar kein Vertrag, wenn nur eine Partei unterschreibt. Aber ein Druckmittel gegen viele Frauen, die ihn unterschrieben haben, mit ihrem vollen Namen, das ist die Declaration. Genau wie die Testimonies. Genau wie die Bikini-Fotos. Kurze Zeit nach ihrem Briefwechsel mit The Selfsame erhält Jasper Briefe von seinen Freunden aus der Schule. Natalie sei von Dämonen besessen. Er solle sich vor ihr hüten. Das ist der Moment, an dem Natalie endgültig aussteigt. Zusammen mit Jasper. Beide haben sich. Und Natalie hat schnell wieder Anschluss an ihr altes Leben. Da ist ihre beste Freundin, die lange auf sie gewartet hat.
Sie hat immer zugehört, war immer total so non-judgmental. Und als ich dann rausgekommen bin, war sie so, Halleluja, ich hatte so Angst um dich. Aber es hat sie gut gemacht, weil es war halt wirklich so, wo man halt weiß, wenn jemand in so einer Gruppe ist und du fängst an, dagegen zu schießen, dann läuft die Person halt weg, so. Und deswegen, das hat sie ja nicht wirklich gut gemacht, dass sie war halt immer da, immer so, ja, okay, ich höre mir das an, ja, alles in Ordnung, nur damit sie halt irgendwie den Kontakt behalten kann.
Jasper und Natalie ziehen nach Thailand. Natalie nutzt ihr Psychologiestudium, sie gibt Beziehungscoachings, Jasper auch. Die Meinungen, die sie heute vertreten, sind ganz anders als die der Yoga-Bewegung Atman. Es geht darum, auf den eigenen Körper zu hören. Oder Eifersucht als etwas zu sehen, was einfach da ist und nicht wegtrainiert werden kann.
Wenn mein Körper Nein sagt, dann ist das nicht irgendwie mein Problem, dann ist das ein Problem mit meiner Umgebung und weil der Kerl nicht richtig stimmt und weil ich mich nicht sicher fühle. Aber das ist dann nicht, wo ich dann sagen muss, boah, Körper, was ist denn los bei dir?
Natalie, Lies, Eva. Sie lassen sich von uns interviewen, weil sie warnen wollen. Weil die Justiz offenbar nichts ausrichten kann. Weil sie letztlich jeden Schritt freiwillig gegangen sind. Doch dann kommt der 28. November 2023.
Des femmes sous l'emprise de celui qu'elles appelaient Grieg. Une ancienne adepte raconte avoir subi des sévices sexuels.
Grégorian Bivularu wird in Frankreich verhaftet. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung, Menschenhandel, Vertrauensmissbrauch von Schutzbefohlenen und Entführung in einer organisierten Bande. Mehrere Wohnungen werden durchsucht. Bei Bivularu sollen 300.000 Euro in bar gefunden worden sein. In Frankreich ist die Gesetzeslage anders als in Deutschland. Spiritueller Missbrauch kann dadurch leichter strafrechtlich verfolgt werden. Es gibt dort sogar eine Art Sektenparagraf und einen staatlichen Ausschuss zur Überwachung und Bekämpfung von sektiererischen Auswüchsen. Als wir von Bivularus Verhaftung hören, melden wir uns sofort bei den Aussteigerinnen, mit denen wir in Kontakt stehen. Sie schicken uns Sprachnachrichten.
Ich hoffe, dass jetzt mit den ganzen Aussagen irgendwie im Hintergrund, dass das reicht, ihn da irgendwie... ja, erstmal für länger irgendwie festzuhalten.
Ob es wirklich genügend Beweise für eine Verurteilung gibt, wissen wir jetzt im März 2024, als wir diesen Podcast produzieren, nicht. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.
Und das Beste wäre natürlich klar, wenn die ganzen anderen Schulen darunter auch zu Bruch gehen könnten.
Es ist keine Hoffnung auch, dass jetzt sozusagen in so einem richtig coolen, epischen Dominoeffekt diese Scheiße zusammenbricht.
Lies, Natalie und auch Eva, sie alle verfolgen unsere Berichterstattung zu Bivularus Verhaftung. Sie lesen, dass die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga zu den Vorwürfen gegen Bivularu schreibt. Dati ist in derartige Aktivitäten nicht involviert. Der Verein organisiert, fördert und unterstützt derartige Aktivitäten nicht. Ihnen seien keine derartigen Zeugenaussagen bekannt, die einen Bezug zu Dati haben. Und auch keine Fälle von Gehirnwäsche, Manipulation und Machtmissbrauch. Lies und Eva machen diese Worte wütend. Natalie dagegen wundern sie nicht.
Also das Atman jetzt oder halt auch die deutsche Schule halt gerade jetzt halt sagt, ja, wir haben da nichts mit zu tun. Wir manipulieren niemanden und Gehirnwäsche ist nicht und so. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil das Ding ist, die Leute, die das schreiben, sind ja manipuliert. Also für die ist es natürlich keine Gehirnwäsche. Also die sehen das nicht. So, also als ich drin war, habe ich das ja auch nicht gesehen.
Natalie denkt da auch an die vielen Frauen, die die Polizei bei ihren Razzien vorgefunden hat, in den schäbigen Wohnungen.
In den Medien ist es so, ja, sie wurden befreit. Aber das Ding ist ja, dass die Mädels, die da waren, werden das größtenteils ja nicht so gesehen haben. Dass er verfolgt wird von der Polizei, das war ja Teil dieser ganzen Geschichte, die sie uns ja immer erzählt haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass das dann irgendwie so ist, so nach dem Motto, oh, okay, jetzt wurde ich hier befreit und jetzt ist das Thema Schule vorbei.
Natalie kennt die Gedankenwelt der Schule immer noch unglaublich gut. Denn genau auf diesen Punkt schießt sich MISA, die rumänische Yogaschule, ein, am 12. Dezember, genau 2 Wochen nach Bivolaros Verhaftung, in einem Pressestatement mit der Überschrift: Anschuldigungen überschlagen sich in den Medien, doch wo sind die Opfer? MISA schreibt, keines der angeblichen Opfer betrachte sich als ausgebeutet, missbraucht, verschleppt oder als Opfer einer Vergewaltigung. Wir haben darüber natürlich auch mit der Pressesprecherin von MISA, Cosmina Oprah, geredet. Sie erzählt uns, sie habe mit einigen rumänischen Frauen gesprochen, die von der Polizei bei den Razzien in den Häusern vorgefunden wurden.
They came back home and we had the chance to meet them.
Manche dieser Frauen, erzählt uns die Pressesprecherin, waren traumatisiert, ja, aber wegen der Art, wie die französische Polizei mit ihnen umgegangen sei.
Everything was extremely, extremely aggressive. Nobody explained them what was happening. I mean, they were asking all the time, but why are you doing this? Show us something. Do you have a warrant?
Die Polizisten seien extrem aggressiv vorgegangen. Gerade spirituelle Gemeinschaften stünden im Fokus von staatlicher Verfolgung, erzählt sie uns. Sie sei sich zu 100% sicher, dass Bivolaro unschuldig ist.
If something bad was happening, first of all, we would not have thousands of people staying in the schools for years, really. I mean, okay, you can, you know, fool 100 people, you can maybe fool 200 people, I don't know, but thousands of people for years, come on, let's be serious.
Wenn es so schlimm war, wieso seien dann tausende Menschen jahrelang in der Schule geblieben? Wir wollen von Cosmina Oprah wissen, ob die Häuser, in denen die Frauen sich in Paris aufgehalten haben, MISA-Häuser sind. Nein, sagt sie. Sie vermutet, dass die Häuser Privatleuten gehören, den Yogis zur Verfügung gestellt wurden, um dort eine Art spirituelle Auszeit zu nehmen.
It's a retreat in a quiet place, still in the modern world. That was the main reason, to have a period in which you practice yoga and you focus on your spiritual development. In this context, there are people coming from different countries.
Apropos spirituelle Entwicklung. Natürlich wollen wir jetzt auch mal offiziell wissen, was da genau bei Bivolaro läuft in Paris.
We've talked to several yoga students. They told us that they went to something that's called initiation with Gregorian Bivolaro, which was a tantric.
I read about this in newspapers. Okay, if they said this, they should explain what it was and they should be able to prove it. That's the only thing I can say.
No, so you say it exists or it doesn't exist?
No, I don't know. Okay, I'm saying if they claim such things exist, someone should be able to bring some proofs.
Laut MISA sollen also die Frauen Beweise bringen. Schwierig, wenn man vorher sein Handy abgeben soll. Als Christiane noch hinzufügt, einige der Frauen hätten das, was bei Bivolaro passiert ist, im Nachhinein Missbrauch genannt, da antwortet die Pressesprecherin:
What do they mean? It was an abuse. They said they did something, they were forced to do, they weren't forced to do, they changed their mind.
Was meinen die mit Missbrauch? Sie sagen, sie seien gezwungen worden, etwas zu tun? Sie hätten ihre Meinung geändert?
The fact that people, you know, realize after some years that they were abused, traumatized, whatever. And only after someone else is telling them, like an expert. These things are really, really strange and they are not very credible. And in many, many times they have been proven wrong.
Cosmina Oprah hat also den Verdacht, jemand anderes habe den Frauen gesagt, das sei Missbrauch. Und schon ganz oft sei in solchen Fällen angeblich rausgekommen, dass das falsch war. Also ehrlich gesagt, uns fehlen hier wirklich die Worte. Wir wollen wissen, ob sie von irgendeiner Yogaschülerin weiß, die Sex mit Bivolaro hatte, bei einer Initiation.
We don't speak about having sex. We speak about lovemaking.
Wir wollen wissen, ob sie von irgendeiner Yogaschülerin weiß, die mit Bivolaro Liebe gemacht hat, bei einer Initiation.
I cannot answer this question.
Wir wollen wissen, ob ihr bekannt ist, dass Frauen von Rumänien nach Paris gebracht wurden, mit Anglerhüten und Sonnenbrillen, von Misa-Leuten.
I have read in the newspapers that people claim that was happening. I have never heard about this happening in real life, people being involved in this. The official answer is we are not aware of anything like this happening in Romania. No, that's the best answer I could give in my official position, and I do not pretend I know everything that is happening in the world.
Die offizielle MISA-Position: uns ist nicht bekannt, dass so etwas in Rumänien passiert. Sie tue nicht so, als wüsste sie alles, was auf der Welt passiert. Nach Bivolaros Verhaftung veröffentlichen wir einen Artikel bei BR24 und schreiben davon, dass dieser Podcast hier in Arbeit sei. Wer Hinweise für uns habe, der könne uns gerne kontaktieren. Und tatsächlich. Leute melden sich. Sie schreiben, sie haben ebenfalls Erfahrungen gemacht mit der Yoga-Bewegung und mit Bivolaro. Fast alle von ihnen waren bei der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga in München, in Freiburg, in Dresden, in Berlin. Ihre Erlebnisse sind unterschiedlich lange her, aber ihre Erinnerungen ähneln sich stark, sogar in Details. Sie erzählen uns vom Putzen als Karma-Yoga, von Bikini-Fotos, von Shakti-Gruppen, von Frauen mit rasiertem Kopf, von Heilkräutern. Einer hatte eine krebskranke Freundin, die sich nicht behandeln ließ und starb. Sie erzählen uns von Gehirnwäsche, von Manipulation. Einige von ihnen haben eine Einladung von Bivolaro bekommen, überbracht vom Yogalehrer oder der Yogalehrerin. Eine beschreibt ein konspiratives Treffen im Park, super geheim. Den Trip zu Bivolaro selbst haben manche von ihnen dann doch nicht gemacht, andere schon. Mehr als 20 Aussteigerinnen und Aussteiger, mit denen alleine wir Kontakt hatten. Was sagt die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga dazu? Wir haben lange auf eine Antwort gewartet. Anfang März 2024 ist sie da. Der Vorsitzende der DATI hat Christiane geschrieben und sie hat mich natürlich sofort angerufen.
Die Mail ist jetzt da. Ich mache es jetzt mal auf. Er entschuldigt sich auch nochmal, dass es das jetzt so lange gedauert hat. Und hier sind die Antworten.
Fast 3 Monate lang ging es hin und her zwischen uns und dem Vorsitzenden der DATI. Er praktiziert hier in München und hier ist auch der Sitz des Vereins. Wir wären gerne bei ihm vorbeigekommen zu einem Interview, aber er will uns nur schriftlich antworten.
Die Mail ist sehr lang eigentlich.
Die ist 6 Seiten lang, ja.
Christiane sucht erstmal den Punkt, der uns gerade am meisten interessiert. Ob die DATI davon weiß, dass auch Kursteilnehmerinnen von ihnen zu Gregorian Bivolaro nach Paris gefahren sind, zur sogenannten Initiation.
Schreibt er ganz lapidar. Nein, das ist uns nicht bekannt. Es gibt welche, sagen wir, die bezeichnen das rückblickend als Missbrauch. Wie bewerten Sie das? Und da sagt er einfach ganz pauschal, die DATI verurteilt Missbrauch von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, Menschenhandel oder Freiheitsberaubung, ebenso wie jegliche strafbare Handlung aufs Schärfste.
Wir haben das Gefühl, da wo es kritisch wird, weicht uns der DATI-Vorsitzende aus. Die DATI verweist darauf, ein eigenständiger Verein zu sein und außer einigen Lehrinhalten keine Berührungspunkte zu MISA zu haben. Man sei nur im gleichen Dachverband bei Atman. Außerdem schreibt er, jedes Angebot sei freiwillig, zum Beispiel das Fasten zur Reinigung des Körpers. Lies hat uns auf der roten Decke im Park erzählt, sie sei sehr dünn geworden bei der Yoga-Experience. Das Fasten war extrem. Die DATI schreibt dazu, von extremen Kuren raten wir generell ab.
Und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Unsere Frage ist, nach unseren Recherchen gibt es eine Art Ritual in den Shakti-Gruppen bzw. für die Aufnahme in einen Ashram. Die Einreichung eines Bikini-Fotos. Ist das korrekt? Für keine der Veranstaltungen der Dati gibt es Aufnahmerituale und es werden auch keine Fotos in irgendeiner Form verlangt.
Klar, erklären uns ehemalige Mitglieder. Es wird nicht verlangt, sondern es ist halt alles freiwillig. Auch das mit den angeblich dämonischen Serien und Filmen, von denen Lies uns erzählt hat. Jeder Teilnehmer solle das selbst entscheiden, anhand der Prinzipien aus den Kursen. Und die Kursteilnehmer sollten tatsächlich bestimmte Kursinhalte geheim halten, denn nicht jeder sei adäquat in die Methoden eingewiesen, schreibt der Dati-Vorsitzende.
Der nächste Satz, der kommt, das finde ich echt krass, weil ich gerade in letzter Zeit nochmal mit mehreren gesprochen habe, die mir genau das Gegenteil gesagt haben. Und es war sehr glaubwürdig. Der Vorsitzende schreibt, es gibt keine Meditationen in unseren Veranstaltungen, bei denen Teilnehmer mit Fotos von Gregorian Bivolaro praktizieren sollen.
Tja. Praktizieren sollen.
Heißt es jetzt also, niemand sagt ihnen, dass sie das tun müssen, aber manche meditieren freiwillig auf Fotos von Bivolaro? Wir schicken noch eine Mail hinterher mit Nachfragen, aber es kommt nichts zurück. Auch bei einem anderen Thema hätten wir uns gerne persönlich mit dem Dati-Vorsitzenden unterhalten, denn auch da gibt's Interpretationsspielraum.
Nach unseren Recherchen gab es an der Dati die Möglichkeit, Nachrichten an Gregorian Bivolaro zu schreiben, um von ihm Ratschläge zu erhalten. Die Kommunikation soll über Yoga-LehrerInnen der Dati gelaufen sein. Ist Ihnen das bekannt? Die Dati bietet so etwas nicht an.
Gehören die Dati-Yoga-Lehrer etwa nicht zur Dati? Oder ist es jetzt wieder Privatsache der einzelnen Lehrer oder kein Angebot? Wir sind verwirrt. Und wir hoffen, dass wir auf die letzte Frage mal eine richtig klare, unmissverständliche Antwort erhalten. Ob der Dati bekannt sei, dass ihre Teilnehmer bei gesundheitlichen Problemen Rat von Bivolaro einholten, statt zum Arzt zu gehen.
Die Dati vertritt die Position, dass jedes gesundheitliche Problem von einem Arzt oder Heilpraktiker untersucht werden sollte.
Darauf weist der Verein auch in den Kursteilnahmebedingungen hin.
Ich finde es extrem spannend, dass Arzt und Heilpraktiker als gleichwertig nebeneinander steht. Also es passt sehr ins Bild, auf jeden Fall.
All diese Fragen und noch mehr haben wir natürlich auch an Gregorian Bivolaro gestellt. Aber wir haben bis Redaktionsschluss keine Antworten bekommen, weder von ihm noch von seinem Anwalt. Das Einzige, was wir zu seiner Position finden, ist ein französischer Artikel. Darin lesen wir, Bivolaro habe bei der Festnahme gesagt, er gehe von einem politischen Komplott aus. Er sei ein spiritueller Meister und die Frauen liebten ihn in seinem Zuhause, nach einem Schritt, der Einweihung genannt wird. Sein Anwalt wird auch zitiert. Bivolaros Unschuld wird erwiesen werden. Lies hat mittlerweile die ersten Vorsorgeuntersuchungen hinter sich gebracht. Ihre chronische Krankheit macht ihr immer wieder zu schaffen und sie macht sich Sorgen, dass sie jetzt Folgeschäden hat, denn in der Zeit an der Yogaschule war sie nicht bei den regelmäßigen Check-ups beim Arzt.
Jetzt langsam habe ich irgendwie meinen Verstand wieder so weit gechillt, dass ich sehe, dass das alles ganz normale Menschen sind, die einfach ihre Arbeit machen. Ich habe jetzt endlich geschafft, mir einen Termin zu machen. Ich glaube, ich war da jetzt locker seit 2 bis 4 Jahren nicht mehr.
Sie lebt immer noch mit sehr wenig Geld, holt sich Essen bei der Tafel, tut sich schwer in Gruppen. Eine feste Arbeit zu finden und mit ihren Kollegen zurechtzukommen, das ist nicht einfach für sie.
Ich war einfach echt krass extremistisch und radikal drauf und habe auf die kleinsten Dinge, die irgendwie gegen meine Einstellung waren, habe ich sofort die Kriegserklärung begonnen und habe sofort ihnen irgendwie alles ins Gesicht geblafft.
Bei einer Beratungsstelle erfährt Lies, diese Wut haben viele Aussteiger aus destruktiven Gruppen. Und sie erfährt auch, diese Wut darf sein. Sie ist sogar wichtig. In ihrer Zeit bei der Dati hat Lies ja immer versucht, sich ihrer Gruppe anzupassen. Alle Gefühle, die nicht dazu gepasst haben, Die hat sie irgendwie wegmeditiert. Die Wut, die sie jetzt empfindet, kommt von ganz tief drinnen. Ihr inneres Ich, das nicht mehr übergangen werden will.
Und dass es mir wichtig ist, dass ich auch meine Grenzen zeige. Also wenn ich merke, mir irgendwas ist für mich so derartig nicht okay, dass ich mich traue, das zu sagen. Das ist für mich gerade super wichtig.
Wichtig ist auch, sagt man ihr in der Beratungsstelle, dass Lies sich Zeit gibt. Aber gerade das macht ihr zu schaffen.
Es ist die Zeit wie so eine Race mit der Zeit, weil ich werde ja älter. Leute, die jetzt wie ich in dem Alter sind, die haben schon irgendwo ein Haus oder eine Familie gegründet. Also die sind schon richtig ganz woanders. Und ich bin aber noch voll weit. Also ich bin nicht da, wo andere sind. Und da hatte ich sehr große Schwierigkeiten die letzten Monate, immer mehr dieses Bewusstsein dafür auch zu bekommen. Und auch dieser riesige Schmerz, ich kann es nicht mehr ändern. Also es ist jetzt so. Und ich muss jetzt auf eine gewisse Weise das Beste draus machen, was mir noch bleibt. Das ist brutal. Also es ist schon, dass einem irgendwie wie sowas geraubt wurde an Erlebnis als Leben.
Dezember 2023. Lies steht vor dem Gebäude des Landeskriminalamts. Sie atmet tief durch.
Echt, ich habe gezittert ohne Ende. Ich hatte Zitterbeine. Ich konnte gar nichts mehr. Ich wollte mich eigentlich super krass vorbereiten und Texte schreiben und so. Ging alles nichts. Ich musste einfach so gehen, wie ich bin.
Ihre Therapeutin ist auch dabei. Die beiden gehen rein und treffen eine Beamtin aus der Abteilung Menschenhandel.
Ich habe sie gesehen und sofort habe ich gespürt, ich kann ihr vertrauen. Sie ist nett, sie ist empathisch, hier bin ich sicher. Und das war so eine riesige Erleichterung. Und dann halt waren wirklich wir nur zu dritt, also nur Frauen, das hat auch gut getan. Und sie hat mir ganz viel Zeit und Raum gegeben und ich durfte alles erzählen. Ich durfte einfach endlich alles erzählen und ich hatte das Gefühl, so dafür habe ich das jetzt alles gemacht.
Lies erzählt von ihren Erlebnissen an der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga. Davon, wie sie sich gedrängt gefühlt hat, Bikini-Fotos abzugeben, um an bestimmten Gruppen teilnehmen zu können. Von den Fasten-Challenges.
Als ich dann da saß auf diesem Stuhl vor dieser Frau, wo ich dann alle Details erzählt habe, was ich da erlebt habe, und ich angefangen habe, mir selber zuzuhören, und so habe ich gemerkt, so, ach du Scheiße, das ist jetzt irgendwie wirklich wahr. Also das ist alles wirklich passiert. Ich sitze hier gerade wirklich. Und das war echt, also ich hatte kaum noch Kraft. Ich habe irgendwie mit meiner ganzen Kraft alles irgendwie aus mir rausgequetscht, woran ich mich erinnert habe. Und es war wirklich nicht leicht.
Lies erzählt weiter. Davon, wie es hieß, ihre Therapeutin sei vom Satan besessen. Dass sie im Mindset war, Ärzte sind dämonisch. Dass sie all ihr Geld in Heilkräuter stecken wollte. Und dann, nach 2 Stunden, ist sie fertig.
Aber das war so ein Gefühl von, wie wenn man ganz lange gelaufen ist und dann hat man es endlich geschafft, zum Ziel zu kommen. So, und dann habe ich irgendwie diesen ganzen Packen, den ich immer mit mir getragen habe, wie so ein riesiger Berg, den ich immer alleine getragen habe, habe ich endlich mal einfach wohin bringen können und sagen können, okay, ihr seid die Experten, ich gebe euch jetzt diesen Berg an Erfahrungen, den ich habe, in eure Hände und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Wehe, ihr macht es nicht gut.
Ob etwas dabei rauskommt, wissen wir nicht. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Aber für Lies war das ein ganz wichtiger Moment. Ganz am Ende, da sagt sie es nochmal laut und deutlich, dass sie Anzeige erstatten will.
Und als ich diesen Satz laut ausgesprochen habe in diesem ganz großen Gebäude, das war mein persönlicher Sieg. Das war der Sieg meines Lebens, das war mein Mount Everest.
Das war Therapie, die 8. und letzte Folge von Seelenfänger Toxic Tantra. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann geht doch auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr selbst aus einer Sekte aussteigen oder anderen Menschen dabei helfen wollt, dann haben wir eine Liste mit Beratungsstellen und Hilfsangeboten für euch. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch weiterführende Infos zu dieser Folge. Seelenfänger – Toxic Tantra ist ein Podcast von mir, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Danke an Verena Nierle und danke an alle, die in der Yoga-Bewegung waren und den Mut hatten, mit uns zu sprechen. Grafikdesign – Anna Hunger. Sounddesign – Christoph Brandner. Ton und Technik – Robin Ault. Regie – Ron Schickler. Juristische Beratung – Johannes Badaro-Willmann. Redaktion – Pia Dangelmeier, Till Ottlitz und Sabine Winter. Toxic Tantra ist eine Produktion der Redaktion Religion und Orientierung, des Investigativteams BR Recherche und des BR Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Wir wollten euch an dieser Stelle noch von einem Podcast von Deutschlandfunk Nova erzählen, der euch gefallen könnte. In Achtsam geht es darum, wie wir achtsamer, gesünder und glücklicher durchs Leben kommen. Und die Macherinnen stellen sich und den Podcast einfach mal selber vor.
Hi, hallo, wir sind Diane
und Mahjong. Und wir sprechen jede Woche darüber, was wir tun können, damit es uns besser geht. Mit Achtsamkeit.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mahjong Nguyen und Diane Hielscher.
Also das bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Auch wenn wir rumgrübeln, wenn wir Angst haben, wenn wir uns Sorgen machen. Einfach fühlen und da sein. Also hier sein.
Das ist gar nicht so einfach. Aber je öfter wir es schaffen, umso besser geht es uns.
Und dazu stellen wir euch jede Woche wissenschaftliche Studien vor. Wir machen Übungen, tauschen uns über unsere Achtsamkeitspraxis aus und finden irgendwie Lösungen. Und da, Mahjong, wollen wir achtsam mal hinschauen, ne? Was es da alles so gibt. Und du hast, glaube ich, richtig viel Spaß bei der Recherche gehabt.
Ich habe so viel Spaß gehabt und hinter den Kulissen habe ich dir ja auch schon erzählt, irgendwie jede Achtsam-Folge verändert ja irgendwie auch ein bisschen mein Leben, ja, und da habe ich auch ganz viele Sachen ausprobiert diesmal wieder. So trainieren wir jede Woche zusammen, wie wir besser achtsam sein können.
Das ist so ein schönes gemeinsames Training.
Wir können achtsam mit unseren Gedanken umgehen, unseren Gefühlen, mit Schmerzen und auch mit Verlust.
Wir können uns selbst achtsamer beobachten und lernen, was wir wann brauchen. Dann sage ich und bitteschön.
Achtsam, weil es uns gesund macht.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App. Und überall da, wo es Podcasts gibt.